Hallo, ich bin Helene, Mitbegründerin und Co-Geschäftsführerin von Fair Share of Women Leaders.
Und ich bin Kai Viehhof, Impact-Philanthrop und Sozialunternehmer.
Zusammen starten wir den Podcast In Verbündung.
Rund um die Themen Geschlechtergerechtigkeit, die Rolle von Männern und Allianzen für den Wandel.
Gemeinsam werden wir mit Gästen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft diskutieren,
wie wir gemeinsam Geschlechtergerechtigkeit erreichen können. In Verbündung. Hallo, ich bin Kai und ich sitze hier wieder mit der lieben Helene bei unserem Podcast In Verbündung. Hallo Helene.
Hallo Kai, vor allem ein besonderer Moment, weil wir alle zusammen im Tonstudio des Public sitzen in Berlin, die uns schon öfter hier sehr professionell begleitet haben. Und ich freue mich, dass wir heute sogar hier mit einem Gast sitzen. Also wir sind wieder zu dritt und ich begrüße Anthony. Hi Anthony, toll, dass du da bist. Erzähl uns doch kurz, wer du bist und vielleicht auch, warum du hier bist.
Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Anthony und ich bin ein Sozialunternehmer und habe eine Organisation gegründet für junge schwarze Menschen in Deutschland, um sich mehr mit der Natur zu verbinden, weil ich den Nature Gap schließen möchte mit der Organisation und allen den Menschen, die bei uns in der Community sind. Das heißt, wir möchten mehr junge Menschen, die bisher keine Möglichkeit hatten, Naturerfahrung zu machen oder auch sich für Nachhaltigkeit einzusetzen oder für Klimaschutz, die möchten wir mehr Raum geben und auch aktivieren, sich dafür einzusetzen. Das Ganze mache ich jetzt schon seit knapp 7,5 Jahren und ich bin hier, weil Helene und ich uns kennengelernt haben auf einer Veranstaltung und wir über Allyship gesprochen haben, beziehungsweise auch einfach über die Räume, die es gibt, wo Ausschlüsse unbewusst bewusst passieren und vor allem dann auch Frauen, aber auch andere marginalisierte Gruppen dadurch wenig Möglichkeiten haben, Teilhabe zu genießen.
Ja, da gehst du ja direkt rein. Und was heißt denn Allyship für dich?
Für mich heißt Allyship erstmal, dieses Bewusstsein zu haben, dass ich Teil des ganzen Patriarchats bin. Also ich bin Teil von diesem Struktur des Patriarchats. Das heißt, ich habe von klein auf gar nicht gemerkt, dass das Ganze um mich herum designt wurde für Männer und dass ich dann irgendwann dieses Bewusstsein, aber auch erst vor ein paar Jahren, ehrlich gesagt, bekommen habe durch Rückmeldung von außen, also auch innerhalb meiner Organisation, dass diese ganze Struktur und auch diese ganzen Rahmenbedingungen sehr oft auf männlich gelesene Personen ausgelegt sind und dass, wenn ich als Gründer sage, ich möchte, dass ihr alle hier euch wohlfühlt, dann muss ich aber auch damals ändern. Und der erste Schritt ist dann wirklich, dieses Bewusstsein zu haben dafür, dass ich erstmal ein Mann bin und auch die Möglichkeit habe, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung dafür, die Strukturen zu verändern.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, was so eine Rückmeldung war und davon eine teilen, was so erste Aha-Momente vielleicht waren, wo dieser Bewusstseinsweg angefangen hat?
Ja, es gab mehrere Situationen, wo ich das Gefühl hatte, das Richtige zu tun. Und das war relativ am Anfang unserer Organisation, wo ich verschiedene ehrenamtliche Menschen gesucht habe, unsere Programme dann auch auszuführen. Also konkret machen wir Naturcamps für junge schwarze Menschen und brauchen dafür auch ehrenamtliche Personen. Und oftmals sind es auch junge Menschen aus der schwarzen Community, die wir dafür suchen. Und das sind sehr oft Menschen, die sehr belesen sind, sehr intelligent sind, sehr aktivistisch auch sind. Und die haben mir relativ klar gemacht, dass das so nicht funktioniert mit der Hierarchie. Und auch mit der Ansprache, ne? Also ich habe natürlich schon durch meine Ausbildung habe ich das Gefühl, dass ich schon bewusst bin, so mit Gendern. Und ich glaube, Gendern allein reicht nicht. Gendern ist nicht ausreichend, um sich als Ally zu fühlen, sondern eher, dass du zuhörst und auch diese Spannung wahrnimmst, die du hast, die du erlebst durch Austausch mit Menschen, die dich dann challengen. In dem Fall, ist ein Beispiel gewesen, das mir gesagt worden ist, dass es wichtig ist, dass die Strukturen bei uns in der Organisation zu männlich dominiert sind, also natürlich durch meine Anwesenheit, durch die Gründung, aber dann auch durch die Personen, die dann auch sichtbar nach außen die Organisation vertreten. Und das war mir bislang dann auch nicht so bewusst, oder die Bedeutung, die Tragweite dessen war nicht so bewusst eher. Und das versuchen wir jetzt zu ändern, gemeinschaftlich zu ändern, indem wir ja auch dann innerhalb unserer Organisation dann auch jetzt angefangen haben, die Sichtbarkeit nicht nur über die Gründerperson zu zeigen, sondern einfach auch durch die Community-Personen, also durch die Community-Leaders, unsere sogenannten Black Nature Heroes. Also die sind jetzt mehr dann auch in der Sichtbarkeit, und dadurch haben wir dieses Thema erstmal fürs Erste, sage ich mal, angegangen und auch fürs Erste eine Möglichkeit geschaffen, ein Erfolgserlebnis zu haben als junger Mensch, als junge queere oder weibliche Person bei unseren Ehrenamtlichen, dass sie gemerkt haben, okay, ich kann hier was einbringen und es gibt eine Veränderung, und nicht nur, ich bringe was ein, es wurde zugehört und dann ist alles immer noch so wie bisher. Und das ist der erste Schritt, einer von vielen, wie ich sehe, und gleichzeitig bin ich froh, dass wir diesen Weg gegangen sind und gestartet haben.
Ja, super stark, dass die anderen den Mut gefasst haben, auch dich darauf anzusprechen. Das finde ich großartig. Da gehört ja auch einiges zu. Und cool auch, dass du dich dann dafür geöffnet hast und nicht gesagt hast, das ist ja Unsinn oder was weiß ich, so läuft's nun mal oder wie auch immer, sondern dass du dann auch selbstkritisch da reingegangen bist und überlegt hast, wie können wir das verändern. Es ist ja auch immer ein Weg. Man verändert sich ja leider nicht so von heute auf morgen, aber ja, das ist auch super, dass du da sagst, da möchte ich dran arbeiten, da möchte ich was verändern. Und so kannst du ja nur anfangen, seinen Lauf nehmen.
Ja, doch, also so kannst du anfangen, und ich würde die Lorbeeren auf jeden Fall eher in die Richtung geben, derer, die das dem Mut gefasst haben,
ja,
weil das tatsächlich sehr mutig aus meiner Sicht auch ist, weil mir das gar nicht so bewusst war, bis ich dann auch selber dann als Gründer in verschiedenen Räumen mit unterschiedlichen Machthierarchien bin, und Mut zu fassen, um Menschen anzusprechen, die scheinbar oder auch vielleicht spürbar auch mehr Macht haben als du. Das ist schon echt intensiv. Das ist schon mit Vorbereitung verbunden, mit vielleicht auch bei einigen Menschen mit schlaflosen Nächten, mit Unsicherheiten, vor Konsequenzen und weiter. Deswegen, ja genau, würde ich gerne die Lorbeeren da in die Richtung weitergeben.
Ja, und kannst du auch stolz auf dein Team sein, dass sie ja offensichtlich auch mehr Verantwortung übernehmen wollen. Ne? Mhm. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich auch großartig, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht nicht so einfach war, als es an dich rangetragen wurde, oder? Also das ist ja auch damit dann einen Umgang für sich zu finden. Also kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn in Räumen oder Konstellationen, wo ich vielleicht mit Privilegien und Macht komme, die es ja auf jeden Fall gibt, dann damit umzugehen, wenn das herausgefordert wird, da braucht man ja auch ganz schön viel Offenheit dafür, das hören zu können, damit umgehen zu können. Und kannst du da teilen, wie das für dich vielleicht am Anfang war und wie du da deinen Weg gefunden hast, dann darauf, wie du da auf sowas reagieren willst und damit umgehen willst?
Ja, es war ein langer Prozess auf jeden Fall und auch ein sehr schmerzhafter Prozess, weil ich am Anfang so typisch in meinen Abwehrreaktionen nicht befunden habe. So nach dem Motto, nee, also komm, und wir haben jetzt diese Möglichkeit für euch geschaffen, das zu machen. Also das heißt, es gab ein Design, bitte nehmt das bitte an. Es ist doch das Mindeste, was passieren kann. Es ist alles eingereicht, durch Förderung gedeckt. Also da bist du einfach dann sehr oft, oder ich, um für mich zu sprechen, ich war dann sehr oft in diesen ganzen Förderlogiken, in dieser Organisationslogik, durch meine Funktion auch drin, und war überhaupt nicht verbunden mit dem, was sie da gesagt haben, sondern war einfach nur erstmal so in diesem Informationsverarbeitungsprozess, hab die Information abgeglichen mit dem Status quo, hab gesagt, okay, gut, also Schnittmengen gibt's nicht. So, dann bitte, also nächster Vorschlag. Hab aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich damit nicht gut fahren werde. Also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht gleich so reagiert. Ich habe mir Bedenkzeit genommen und habe dann gemerkt, ich die Organisation lebt ja eigentlich dann auch von der Community. Und wenn wir das wirklich so nach außen hin und nach innen hin leben wollen, dann ist das der Anfang. Dann ist Partizipation der Anfang. Dann ist ja auch Machtverteilung, was Entscheidungen auch angeht, der Anfang. Und das ist relativ ungewohnt zu dem, was ich in den ersten Jahren erlebt habe, weil ich da einfach natürlich sehr oft Entscheidungen treffen musste, auch teilweise unliebsam, aber auch teilweise einfach auch schnelle Entscheidungen. Und da war einfach so dieser Partizipationsgrad nicht gegeben. Und da habe ich mich an was gewöhnt, was vielleicht auch vom System her so gewünscht ist oder auch einfach sich eher leichter anfühlt, unkomplizierter anfühlt. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Prozess der Partizipation mehr Geduld erfordert und mehr Schleifen erfordert und auch einfach, ja, auch Vertrauen voraussetzt. Und Vertrauen ist ein sehr starkes Gut und ist gleichzeitig aber auch sehr viel Beziehungsarbeit. Und das habe ich gemerkt, dass ich da in Anfängen das unterschätzt habe und dachte, okay, gut, dann höre ich euch zu und dann gucken wir, was passt und dann wird es dann so umgesetzt. Und das ist nicht so. Da braucht es einfach auch nochmal in diesem Prozess der Beziehungsarbeit entstehen dann so mehr Klarheiten, auch in welche Richtung möchten wir einfach auch dann Entscheidungsstrukturen entwickeln und wie geht es auch über diese Entscheidung hinaus, also wie möchten wir einfach auch miteinander umgehen, also wie möchten wir eine Feedback-Kultur vor allem auch einführen, weil das ist ja das, was halt am Anfang für mich schmerzhaft war, so, dass es Feedback gab, ohne dass ich nach Feedback gefragt habe.
Das ist ja immer so ein Schmerzpunkt, irgendwie so festzustellen. Ne? Man hofft ja immer, man wünscht sich doch alles richtig zu machen. Ne? Das ist ja auch immer so was ja manchmal auch so ein kindliches Gefühl irgendwie noch. Ne? Ich möchte Mama und Papa sollen doch zufrieden mit mir sein. Ne? Und irgendwie dann schmerzt es irgendwie, wenn man dann gespiegelt kriegt. Ne? Da gibt es aber noch einiges an Verbesserungspotenzial. Ne? Das finde ich auch sehr gut. Ja. Und ja, das muss man dann erstmal für sich sortieren. Ne? Und viele Menschen gehen dann eben auch, oder sagst du ja auch, dass du erstmal in so Abwehrreaktionen gegangen bist, ne? Viele Menschen bleiben dann in diesen Abwehrreaktionen, aber das ist ja dann auch echt, echt ein super Schritt zu sagen, ich möchte mich da weiterentwickeln. Ja. Also was ich gerade auch so für Gedanken hatte, so organisationsseitig, also ne, so im Politischen, ne, halten wir die Demokratie ja immer sehr hoch, aber so in vielen Unternehmenskulturen ist es ja irgendwie noch viel zu wenig angekommen, ne? Und in der Vergangenheit auch wenig angekommen und ja, dann. Also ich beschäftige mich viel mit Vermögensverteilung. Ne? Da gibt es auch diesen Gini-Koeffizienten, ne? Wo dann, wenn du einen Koeffizienten von 1 hast, ne? Dann ist alles Vermögen bei einer Person. Und ne? Wenn es 0 ist, dann ist das ganze Vermögen genau gleich verteilt. Ne? Aber es ist eigentlich auch interessant, das mal so anzuwenden auf so eine Unternehmensstruktur, eine Führungsstruktur, ne? Ich sag mal, 1 wäre dann so Führerprinzip, ja, was hoffentlich niemand möchte. Und ja, 0 wäre dann eben, dass man so die Verantwortung wirklich ganz gleichmäßig verteilt hat, ne?
Ja, die Verantwortung und tatsächlich auch dann die Vergütung. Das ist ja, ja das Thema, was bei uns in der Organisation sehr präsent ist. Und das knüpft auch an dem an, was du gesagt hast, ne, so mit dieser Vermögensverteilung. Natürlich ist jetzt in so einem Sozialunternehmen jetzt kein Vermögen jetzt in dem Sinne drin, aber da sind ja auch, sage ich mal, ja, verschiedene Einkommensströme da, ne, so über Fördermittel, über Spenden. Und da ist halt wirklich die Frage der Transparenz, wie viel Transparenz schaffe ich denn für alle, die mit der Organisation zu tun haben, was so gerade da ist an Geldströme, sage ich mal, und auch Transparenz in Bezug auf die Vergütung. Und das ist etwas, wo wir noch, ja, noch sehr, sehr in den Anfängen stecken, wo ich auch merke, dass ich da nicht immer eine Antwort habe und auch sage, dass es ich das nicht weiß. Also ich weiß es einfach nicht, wie es gehen soll. Und ja. Ich habe auch leider nicht die Zeit für, aber das schreiben wir auf und müssten das gucken, dass wir das angehen, wenn wir die Kapazitäten haben und nicht, wenn wir gerade so weiterhin eigentlich noch so im Aufbauprozess sind, auch wenn wir jetzt seit 7,5 Jahren da sind, ist es so, dass wir als Organisation ja einfach sehr viele Anfragen haben und eher so in diesen Operativen versunken sind, mit unser Angebot so auszubauen und gar nicht so wirklich innerhalb der Organisation schauen, wie können wir diesen Wachstum auch innerhalb der Organisation gut absichern, indem Menschen dann auch, die sich nicht nur gesehen fühlen und zugehörig fühlen, sondern auch teilhaben können an der Organisation. Und das ist, also wenn du da oder wenn ihr da Tipps habt, wie das gehen soll, dann oder die Zuhörenden, bitte gerne her damit. Aber das ist für mich auch eine Spannungswelt, wo ich das Gefühl habe, wow, ich würde es gerne sofort, wenn es eine Blanko-Vorlage gibt, ein Blueprint, bin ich gerne dabei, dann auch mir das durchzulesen und dann das zu implementieren. Aber ich habe es noch nie gelesen, dass es so einfach geht, eine ganze Organisation so mitzunehmen in diesen Prozess der Weiterentwicklung oder des Wachstums und dass sie dann auch teilhaben können an ja dem finanziellen Rahmen. Das habe ich noch nie so gehört, wie das gehen soll.
Also ich weiß auf jeden Fall, es gibt ein Buch, also da bin ich vor einigen Jahren mal drauf gestoßen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich es gelesen habe, weil es für mich damals gar nicht so relevant gewesen ist. Aber in Bezug auf New Work gibt es ein Buch New Pay, wo eben so Vergütungsmodelle dann mal analysiert werden und auch eben hinsichtlich, wie transparent halten wir das und so weiter. Und ja, gerade bei der Vergütung, ne, das birgt ja viel, viel Potenzial für Unzufriedenheit, ne, und auch für möglicherweise Konkurrenzkampf und, ne, also das, ja, ist ein sehr sensibles Thema, ne, aber ich denke auch da, das ist eigentlich noch sehr unintuitiv, da eben oft drüber zu sprechen, das transparent zu halten und so, ne, aber würde einen sehr viel weiterbringen, wenn man das im Organisationsalltag oder Alltag oder in der Organisationsstruktur viel mehr leben würde.
Ja, total. Gerade für Sozialunternehmen. Wir hören ja immer so sehr viel vom Gender Pay Gap, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei dir, Helena?
Also es ist, ich glaube, es ist, was du beschreibst, ist relativ voraussetzungsvoll, ne? Diese Transparenz und Teilhabe, weil auch Transparenz, auch das ist immer erstmal der Anfang, um was zu verändern, ne? Weil dann, also zum Beispiel bei uns, unser Budget, unsere Gehälter, ist alles transparent, alle haben jederzeit Zugriff auf die Informationen und wir teilen wirklich einmal im Vierteljahr, wie ist der Stand des Budgets, was davon ist schon festgelegt, was sind Mittel, wo wir strategisch drüber entscheiden können, etc. Aber das dann wirklich so zu besprechen, dass auch die Informationen in gemeinsame Entscheidungsfindung fließen können, ist weniger banal, weil auch wenn alle das Budget sehen, dann sozusagen zusammen diese Organisationsperspektive einnehmen zu können, okay, was machen wir jetzt damit und wie werden diese Ressourcen jetzt verteilt, ist dann schon nochmal ein nächster großer Schritt, ne? Weil Transparenz ist so eine Grundvoraussetzung, aber dann da Strukturen und Prozesse zu schaffen, auf der Basis gemeinsame Entscheidungen zu treffen, ist nochmal ein nächster Schritt, weil natürlich trotzdem das Wissen, also unsere Finanzperson, um mal ganz konkret zu sein, hat natürlich trotzdem noch ein viel größeres Verständnis. Und auch wenn wir es transparent machen, da dann den gemeinsamen Weg zu finden, ist gar nicht so ohne. Was wir derzeit machen, ist, dass zwei Menschen aus dem Team wirklich in einer Arbeitsgruppe gerade an so einem Gehaltsmodell arbeiten und sich da im Auftrag des Teams sozusagen Informationen beschaffen, verschiedene Modelle angucken und immer wieder mit Vorschlägen ans Team zurückkommen. Und wir immer wieder in Schritten dann zusammen Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel gab es dann mal eine Liste von Faktoren und dann haben wir abgestimmt, wie viele wollen wir gern versuchen reinzunehmen und welche nicht. Also und das ist für mich so ein Weg, dann eben nicht immer zu sagen, ah ja, stimmt, das ist alles, sind alles Sachen, die muss ich vorlegen und da muss ich eine Idee haben, sondern was kann man auch wirklich im Team verteilen? Man sagt, das sind die drei wichtigsten Sachen, die brauchen wir jetzt als Team. Und wer arbeitet an denen und wie sieht dann eine gemeinsame Entscheidung aus, wenn wir da Ideen haben, ist so eine Sache, die wir bei uns im Team versuchen. Und das sage ich nicht, weil bei uns das alles super klappt. Weil, ne, genau dann verzögern sich Sachen und man muss extra Zeit dafür finden und so. Aber das sind so Wege, auch ein bisschen diese Machtverhältnisse umzusortieren, dass man auch das Aufsetzen von Strukturen und Prozessen nicht alles auf die Gründungs- oder Geschäftsführungsrolle packt.
Ja.
Ja, aber das ist ja auch insoweit nicht trivial. Ich habe das mal in einer Vorstandstätigkeit gehabt. einer ehrenamtlichen, wo aber ein Betrieb drunter hing, Kindergarten. Und ja, ich dann festgestellt habe, eigentlich müssten wir auch so ein betriebswirtschaftliches Grundwissen irgendwie so kommunizieren, ne, damit eben man wirklich auch in der Lage ist, so im Team, ne, oder gemeinsam eben diese Dinge zu entscheiden, ne, und auch gerade eben in der, ne, was die Bezahlung anbelangt, ne, eine Lösung zu finden, ne. Und da denke ich, das ist auch so ein Knackpunkt, ne, wo man auch wirklich alle wirklich ermächtigen muss, damit umgehen zu können und diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Ne? Und das ist ja auch nochmal on top, kostet es Zeit, ne? Und man muss sich darum kümmern. Das ist auch eine Zeit, in der man keinen Umsatz macht als Organisation. Ne? Das ist so diese Overhead-Kosten, ne? Und das dann so im Alltag und im operativen Geschäft dann irgendwie noch mit abzudecken und da so reinzugehen. Ja, das ist in der Tat, das ist nicht trivial. Also von daher, jetzt so die schnelle Lösung habe ich auch nicht parat. Dann,
okay.
Ich liebe diesen Spruch, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
Ja. Aber ich finde eine Sache ganz kurz nur, die du geteilt hast, nämlich immer mal auch zu sagen, ich weiß es gerade auch noch nicht, finde ich einen total wichtigen Teil dieser gemeinsamen Arbeit, ne? Und auch um diese Machtidee aufzulösen, da ist die eine Person, die kann, weiß, macht alles, unsere Gründungsperson, sondern zu sagen so, hey, hier sind Sachen, die weiß ich auch nicht, lass mal zusammen gucken, wer hat denn Lust, da mitzudenken.
Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich auch so reingewachsen bin in das Mitteilen von nicht Überforderung, also nicht nur, sondern von Unkenntnis. Wenn ich es nicht weiß, dann ist es einfach okay, das zu sagen, ich weiß es nicht. Und da habe ich jetzt aber auch gemerkt, es gibt natürlich sehr viele Menschen, die das auch wissen. Also natürlich. Ja, also das heißt, ich füge dann manchmal auch hinzu, ich weiß es nicht, kennst du eine Person oder bist du vielleicht eine Person, die sich damit auskennt? Ja, also quasi so ein Call to Action hinterher schiebe, weil ich das Gefühl habe, dass es dann oft, wenn ich sage, ich weiß es nicht, ist die Enttäuschung einfach da. Also egal, wie ich das sage, zu welcher Tageszeit, ob das Wetter gut ist oder nicht. Ne? Es ist irgendwie so, okay, du weißt es nicht. Aber ich glaube, wenn es dann im Nachgang so ein Aufforderung oder so einen Hinweis gibt oder so einen Wunsch nach, lass mal gemeinsam schauen, wer das wissen könnte oder weißt du das denn vielleicht, dann ist es zwar eine sehr kleine Nachfrage, aber eine sehr wirkungsvolle. Und das finde ich sehr, sehr schön an der ganzen Sache, dass es oftmals dann auch in der Kommunikation nur so kleine Kniffe sind, die da Großes bewirken können. Und zumal einfach auch dieses Wissen ja auch, was ihr auch gesagt habt, niemals zentriert darf auf eine Person. Das ist ja total schädlich für jegliche Nachhaltigkeitsgedanken von, ob jetzt For-Profit oder Non-Profit-Unternehmen. Wenn diese Person ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es einfach dann auch vorbei, ne? So mit dem Laden, sag ich mal. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh über diese Erfahrung, das auch selber da gemerkt zu haben, dass ich nicht der Wissensträger bin von der gesamten Organisation, sondern dass wir Wissensmanagement aufsetzen müssen. Dass es auch ein Akt von Allyship ist, Wissen zu teilen. Ne? Und nicht nur einfach zu sagen, so, nee, ich weiß alles, ne, und nö, habe ich erarbeitet und so, sondern das, was auch sehr viele Menschen auch Gatekeeping nennen, ne, so in verschiedenen Kontexten, wo die einfach sagen, okay, gut, du hast das Wissen, du weißt es, warum teilst du es nicht mit mir so? Also, wo ist denn das Problem? Und da sind wir noch, glaube ich, also als Gesellschaft, aber ich würde es auf mich schauen, als Gründer bin ich da noch auf dem Weg, das auch zu lernen. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig unterwegs und teile mein Wissen immer, aber ich merke, dass ich offener dafür geworden bin als noch in den ersten Jahren.
Ja, genau. Allyship bedeutet ja immer Macht abgeben und also sich erstmal der Macht bewusst werden und dann eben auch gezielt abgeben und andere ermächtigen. Und genau, das hat eben viele, viele Ebenen.
Ja, und auch dieses, also ne, Allyship ist halt mehr als zuhören, habe ich gehört, habe ich verstanden, sondern nee, ich mache jetzt auch was. Und das ist ja dann auch, wo Allyship als nach dem oder im Bewusstwerdungsprozess, das ist ja keine chronologische Reihenfolge, jetzt habe ich alles verstanden, deshalb fange ich jetzt an zu handeln. Das muss ja irgendwie parallel passieren, ne? Wo dann auch wirklich aus Allyship so Solidarität werden kann, ne? Und wo wir dann wirklich anfangen mit jeder dieser kleinen Situationen Macht ein bisschen umzuverteilen. Also ich finde das auch, vieles, was du erzählst, zeigt auch, ne, das ist nicht die eine große Sache, die Mensch irgendwann macht, sondern wenn man wenn du anfängst, eben zu sagen, ich weiß es nicht, mit wem wollen wir denn dran arbeiten, ist jedes Mal eine kleine Stellschraube, diese Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Und deshalb glaube ich, viele überfordert es ja zu denken, ich muss erst alles wissen und verstehen und dann kann ich erst loslegen. Und für die Menschen, die aber das bräuchten, dass du eigentlich morgen schon zeigst, was du da bereit bist zu machen, da die Balance zu finden. Und so ein bisschen höre ich das bei dir raus, dass das auch so ein Weg ist, den du für dich da gerade gehst.
Dieser Prozess ist für mich jetzt seit 2 Jahren auch kein leichter Prozess. Ich mag den, weil er jetzt so langsam Form annimmt. Es ist so, dass ich dann vor 2 Jahren mich auf den Weg gemacht habe, gesagt habe, okay, ich möchte wirklich was verändern und gleichzeitig brauche ich da einfach auch Hilfe. Also nach Hilfe zu rufen oder nach Hilfe zu schreien, je nachdem, ich schreie nicht so gerne, aber nach Hilfe zu rufen. Und ich habe einfach mehrere Rahmen gefunden oder Bedingungen gefunden, wo ich reingehen kann, nach Hilfe fragen kann und ich finde auch eine Offenheit bei dem Thema auch sehr wichtig, im Sinne von nicht nur einem Podcast, sondern auch mit Mitarbeitenden Räume zu geben, darüber zu sprechen, wie geht's denn eigentlich mit Ohnmacht in Machtkonstellationen, ne? Weil Macht und Ohnmacht sind ja beides im Raum. Menschen, die sensibel sind, spüren das. Mhm. Und ich bin auch so nicht hochsensibel, aber ich spüre Emotionen im Raum. Das ist eines meiner, sage ich mal, Fähigkeiten, die ich besitze und was mir auch geholfen hat, natürlich auch, was die Teamauswahl angeht oder auch generell in verschiedenen Kontexten, hilft mir es auch sehr gut. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn du diese Emotionen im Raum spürst und die Anwesenden dieses nicht artikulieren können, merkst du die Spannung, bevor die anderen das merken. Hm. Und dann ist diese Spannung da. Alle kennen diese Spannung, alle wissen, dass dieser Elefant im Raum ist und alle hoffen, dass irgendjemand das anspricht, aber es wird nicht angesprochen. So, und das ist so das, was ich gemerkt habe, dass es wirklich schon bei den Führungskräften dann auch die Verantwortung liegt, das auch vorzuleben. Mhm. Spannung auch einfach auch zu artikulieren. Das heißt nicht, dass ich mich dann nur komplett verletzlich mache, aber ich zeige mich menschlich und habe immer noch im Rahmen unserer Entscheidungsstrukturen gibt es Entscheidungen, die ich treffe und die wir gemeinschaftlich treffen, aber es ist so, dass die Menschen dann auch eher am Modell, sag ich mal, an Vorbildern oder an ja den Bezugspersonen, wenn es jetzt im familiären Kontext, was du ja vorhin meintest, ist, ne, so mit Kindern und den Eltern, ist es so, dass es dann im Arbeitskontext ja auch so, dass unsere Bezugspersonen ja auch dann unsere Führungskräfte sind oder unsere Kolleginnen und wenn wir das nicht vorleben, dann frage ich mich, woher soll das kommen? Also woher sollen wir dann irgendwann uns alle wohlfühlen? Woher sollen wir dann irgendwann alle das Gefühl haben, dass wir ja auch wirklich gleichberechtigt hier unterwegs sind, wenn das nicht geäußert wird, dass diese Gleichberechtigung noch gar nicht hergestellt ist? Das spüre ich auch. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Lass uns doch mal drüber reden, wie wir es machen können.
Genau, das hat man noch vor der Aufnahme, da hatten wir darüber gesprochen, weil wir hier in einem Raum sitzen. Wir haben auf der einen Seite einen Platz, auf der anderen Seite 2 Plätze und dann hat man überlegt, wie wir uns setzen und damit das nicht irgendwie wie so eine Verhörsituation ist, dass wir unseren Gast dann quasi verhören und womöglich noch mit der Lampe ins Gesicht leuchten, haben wir gesagt, setzen wir uns bewusst anders. Und genau, dann ging es auch um so Themen, ja, wie so Macht demonstriert wird, eben auch gerade in Unternehmen, ne, und eben auch der große Chefschreibtisch, ne, der dann sehr einschüchternd wirkt und, ne, die Leute, die dann ins Büro vom Chef kommen, die sitzen dann auf der anderen Seite und fühlen sich ganz klein und dann, genau, hatte ich auch darüber gesprochen, dass ich, wenn ich meinen Vater im Büro besucht habe, dann auch immer auf dieser anderen Seite des Schreibtisches saß, bis ich dann irgendwann dachte, was machen wir hier eigentlich? Das gehört hier nicht hin, ne?
Ja. Ja, das nicht zu unterschätzen, was allein, wie du sagst, ne, du spürst eine Spannung im Raum und die ist teilweise auch wirklich simpel, vermeintlich simpel, wie Menschen sitzen und zueinander sitzen, ne? Und auch da schon bewusst zu überlegen, wie gestalte ich eine Gesprächssituation und einen Raum, um da auch da schon allein wie sozusagen physisch wir uns begegnen, was anderes zu ermöglichen als die vielleicht gelernten Machtmuster, ne?
Ja, und es ist auch gelernt. Also ich bin katholisch erzogen worden. Das heißt, ich war 8 Jahre Messdiener. Und ich glaube, es gibt nichts als, also jetzt gar nicht jetzt die Religion betreffend, aber ich glaube so die Hierarchiestrukturen innerhalb der Kirche als junger Mensch, wenn du es dann wahrgenommen hast, das war schon sehr deutlich.
Ja, das, ne,
so, es war schon einfach, also so das, wenn ich so über patriarchal spreche, dann muss ich auch gucken, okay, gut, wo sind die Einflüsse? Und das war einfach bei mir der größte Einfluss, weil ich war einfach wirklich regelmäßig Messdiener. Also es war nicht nur einmal im Monat, ich war wirklich regelmäßig Messdiener über 8 Jahre und es war schon intensiv.
Ja, ich meine, die Spitze des Patriarchats an der Stelle ist ja der liebe Gott, ne? Also auch so als, ja, in der Vorstellung männliche Person, die über allem steht, über allen steht, ne? Und ja, also das, klar, die katholische Kirche ist da so das Paradebeispiel von Patriarchat, ne?
Genau, und eigentlich dann auch gefühlt die Startup-Welt, wenn so ein bisschen so die Brücke schlagen, auch, ne? Also es, ja, ruft bei mir Unbehagen hervor, wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen bin, weil ich das Gefühl hatte, so, was wäre eigentlich, wenn die, unsere Organisation durch eine weiblich gelesene oder eine queere Person dann auch vertreten wird? Mhm. Und das bereitet mir auf 2 Ebenen Unbehagen, weil ich das Gefühl habe, möchte ich überhaupt, dass diese Person diese Räume reingeht? Weil das ist nicht sicher für diese Person. Also es ist nicht sicher im Sinne von, das ist für die Person herausfordernd, in diesen teilweise auch toxischen Räumen dann auch die unausgesprochenen Spielregeln erstmal nicht nur zu verstehen, sondern auch einfach dann auch anzunehmen. Mhm. Also, weil was anderes kannst du ja gar nicht. Also entweder nimmst du es an oder du bist nicht dabei.
Ja.
Und deswegen habe ich schon oft diesen Gedanken, wenn ich dann auf Netzwerkveranstaltungen bin oder auch einfach auf Veranstaltungen, wo ich eingeladen werde, weil ich das Gefühl habe, ja, wie kann ich die Personen dann darauf vorbereiten innerhalb unserer Organisation, wenn sie dann wirklich diese Rolle der Repräsentanz nach außen hin dann wahrnehmen werden in Zukunft, weil das ist deren Wunsch, das ist auch mein Wunsch, aber ich sehe so, das Feld ist noch nicht bereit für, sag ich mal, eine komplett, ja, inklusives oder auch intersektionales Verständnis von Allyship.
Ja, deshalb ist Repräsentation auch wirklich, kann nur so ein Puzzlestück sein, ne? Weil wie du sagst, einfach dann Menschen in Räume zu schicken, die gar nicht für sie gebaut wurden und wo sie erstmal so viel Ablehnung und Widerstände wahrscheinlich erleben und dann ist ja auch die ganze Belastung damit umzugehen, nur bei den Personen, sondern dass dann auch, wenn das ernst gemeint ist, dass mit Repräsentation müssen auch diese Räume anfangen, anders auszusehen, ne? Und ich finde es auch ein ziemliches Spannungsfeld zwischen diesem Wunsch, ja, Repräsentanz zu erweitern und gleichzeitig zu wissen, die Strukturen sind noch nicht so weit. Und es ist so ein bisschen wie, unterstützen wir dann Menschen, die das versuchen wollen, ohne dass sie dabei vor die Hunde gehen, ne? Und das ist echt, finde ich, eine wirklich große Frage in der Veränderung von patriarchalen Strukturen, dass das Hand in Hand gehen muss. Du brauchst Menschen, die sich dem aussetzen, aber wie machst du das so, dass es nicht nur auf deren Kosten geht, ne? Und da wünsche ich mir jemanden, der die Antwort findet.
Gibst du eine Antwort? Hast du eine Antwort?
Ich hab keine Antwort. Ich möchte jetzt nochmal das Problem erfunden, dass ich sage, ja, das ist eine Gratwanderung, weil man dann ja auch irgendwo auf der einen Seite, so wie wir jetzt gerade auch darüber reden, ne, irgendwo auch suggeriert, ne, die Menschen, ne, Menschen, die dann irgendwo eben noch so intersektional mehr potenzielle Angriffsfläche bieten, sie könnten es nicht oder ne, dass man sich vielleicht auch teilweise zu sehr schützend dann davor wirft, dass eben diese Möglichkeiten gar nicht eröffnet werden. Ne? Also das ist ja auf der anderen Seite eben wieder diese Gefahr, ne, dann irgendwo jemanden vorzuschicken, die tatsächlich dann vielleicht da dann Probleme mit bekommt, überfordert ist, wie auch immer. Ne? Aber das ist natürlich ganz schwer, ne, da irgendwo für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen, die vielleicht auch gar nicht wollen, dass man an der Stelle für sie Verantwortung übernimmt. Ich weiß es nicht, ne, aber das ist tatsächlich, merke ich gerade so, dass das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, ne, weil wir dann auch irgendwo aus jeweils privilegierter Position ja dann irgendwie darüber wieder urteilen. Ne?
Das stimmt. Das verstehe ich total, was du sagst. Das ist auch so ein bisschen oder könnte ein bisschen bevormundend wirken, ne? Dass ich sage so hier, nee, also ich beschütze dich und so. Und gleichzeitig gibt's diese Räume, von denen ich jetzt auch gesprochen habe, die gibt's ja schon, ne? Es ist ja nicht so, dass es ja diese Erfahrung nicht gibt. Es gibt schon diese Räume, wo Menschen reinkommen, teilweise als, wie du es eben gerade auch versucht hast oder auch erklärt hast, ne, mit als Vielfaltsrepräsentanzmenschen oder Intersektionalitätsmenschen markiert werden. Und dann kommen diese Menschen in diese Räume rein und denken so, was ist denn hier los? Weil sie einfach merken, okay, ich kann hier eigentlich gar nicht ansatzweise ehrlich sein, weil wenn ich es tun würde, dann würde hier alles auseinanderfliegen und Menschen würden sich das persönlich nehmen. Und das, was ich gerne sagen möchte, ist aber halt eigentlich, dass die Struktur, die gerade hier ist, eigentlich vielleicht gar nicht diese Inklusion gar nicht ermöglicht. Und es gibt da vielleicht ein Beispiel, was ich auch damals auch verstanden habe, diese ganzen Veranstaltungen finden teilweise zu Uhrzeiten statt, wo ja die Menschen, die Care-Arbeit leisten, ausgeschlossen sind. So, und jetzt wissen wir auch alle, wer Care-Arbeit leistet in unserer Gesellschaft. So, und dann wissen auch alle, dass wenn die ausgeschlossen sind, die Mütter und Großeltern, Verwandten, mehrheitlich weiblich natürlich dann auch bei den Großeltern und bei den Verwandten, diese Personen sind dann nicht Teil von solchen Machträumen, wo entschieden wird oder wo verteilt wird, wohin welche Branche auch immer geht oder was die neuesten Trends sind oder wo hinein investiert wird, wer gefördert wird und so weiter und so fort. Das heißt, es sind einfach dann schon Räume, die nicht wirklich alles abbilden, was wir in der Gesellschaft haben. Und das ist erstmal schwer zu verdauen, glaube ich, für viele Menschen, die ja sagen so, ja, wir haben doch diese Veranstaltung jetzt gemacht für alle, wo ich denke, so, ja, es ist alles richtig. Also es ist auch keine Kritik gegen dich per se. Du hast ja diesen Willen und gleichzeitig ist halt auch das, was wir vorhin angesprochen haben, wie ich damit damals umgegangen bin, mit meiner Abwehrreaktion auch so, nö, ja, das passt jetzt nicht, kein Querschnitt. Die erste Abwehrreaktion mal kurz wahrnehmen bei sich selbst und dann innehalten und fragen, warum tue ich das eigentlich? Also warum wehre ich das eigentlich gerade ab? Und dann zu sehen, warum wehre ich eigentlich das ab, was eine Person mir gesagt hat, und dann zu verstehen, ah, es hat sogar Mut erfordert für diese Person, mir das zu sagen.
Ja.
Und dann ist das aus meiner Sicht so das, ja, die Voraussetzung für Veränderung am Ende des Tages. Wenn wir Veränderung wollen, liegt es nicht nur an den Menschen, die rankommen, also jetzt Frauen, die sagen, sie möchten das Patriarchat loswerden, sondern das betrifft auch uns Männer, zu sagen, so gut, also wenn ich es verstanden habe, dann welche Verantwortungsrolle möchte ich da übernehmen?
Ja, also wo ich gerade so mein Problem habe, also mit diesem Gefühl, ne, man möchte Menschen beschützen von einer Gesellschaft, die irgendwie noch nicht so weit ist. Auf der anderen Seite unterstützt man damit ja das System, dass man so in vorauseilendem Gehorsam genau diese Gedanken eigentlich schon hat und vielleicht deswegen sagt, ne, versuchen es gar nicht erst, ne? Also
es ist eine totale Gratwanderung.
Ja, ja. Also ja. Das ist sowas, wo ich, ne, aber auch weiß, ne, mit also, ne, du kannst nicht irgendwie einen Menschen, der nicht darauf vorbereitet ist, irgendwo in so öffentliche Räume reinschubsen, ne, so von wegen, wir versuchen das jetzt mal. Na, natürlich nicht, ne. Da kann der Schaden auch immens sein, ne. Aber wie gesagt, das ist so mein Gedanke und, ja. Aber das auch nur nochmal.
Ja,
kurz
also,
ausgesprochen.
Was mir da selber geholfen hat, es noch besser zu verstehen, ist, je mehr ich in Räumen war, wo mir sehr klar gemacht wurde, dass ich hier nicht wirklich Macht oder Zugang habe, umso mehr habe ich noch verstanden, wie das anderen Menschen gehen muss, weil in vielen Räumen bin ich ja sehr privilegiert. Ja. Und je mehr ich in Räume gekommen bin, wo ich es nicht war, umso mehr hat es mein Verständnis noch geschärft, was ich mir vielleicht anders gewünscht hätte. Und dann andere dabei zu unterstützen. Und manchmal ist es so simpel wie, du gehst auf dieses Podium, aber ich sitze in der ersten Reihe und bin da. Und du kannst mich angucken. Ich stelle vielleicht auch dann die erste Frage oder so. Und das sind so ganz konkrete Sachen, die ich dann teilweise mit Menschen in meinem Umfeld verabredet habe. Hey, wir wollen beide, dass du das machst. Wir wissen beide, das ist voraussetzungsvoll. Das ist kein sicherer Raum für dich. Ich komme mit. Und obwohl ich vielleicht sogar deine Chefin bin, sitzt du auf diesem Podium, aber ich sitze da vorne und du bist da nicht allein. Und, oder, also das sind so ein paar Sachen, die ich dann teilweise gemacht habe, um so einen Weg irgendwie zusammen zu gestalten. Das ist nicht die Antwort und dieses Beispiel geht jetzt auch nicht jedes Mal, aber da gibt's, glaube ich, schon Dinge, wo wir dann gucken können, wie wir mit dem der Struktur, die da ist, umgehen, die nicht komplett akzeptieren, aber auch nicht andere, der einfach ungefiltert denen auszusetzen. Und zum Beispiel in unserer Arbeit, letzter Punkt, arbeiten wir bei Veranstaltungen deshalb ganz oft und viel mit so Awareness-Teams, die als Unterstützungsstruktur da sind. Und allein sowas da zu haben, verändert schon einen Raum. Und was ich da auch an Abwehrmechanismen erlebt habe, dass es das gibt für Menschen, für die halt die Räume eigentlich total sicher sind, ist auch interessant. Aber ja, das sind so ein paar Dinge, die mir auf meinem Weg so begegnet sind.
Das Schlimmste, was ich immer so festgestellt habe, das war gerade so von vermögensverwaltenden Unternehmen, ne? Dann kamen dann irgendwie einer oder mehrere Männer, ja, und dann war eine Frau mit dabei und die Männer haben aber den ganzen Raum dieses Gesprächs eingenommen, ja, und die haben den Frauen gar nicht den Raum gegeben, ne? Und das finde ich dann, ja, toll, ihr hattet eine Frau dabei, ja, aber ihr habt eigentlich eure patriarchale Dominanz damit eigentlich noch viel mehr demonstriert, ne? Und das waren immer so die schlimmsten Momente eigentlich, ja.
Ja, voll gut, dass du das so gespürt hast, weil ich habe das Gefühl, dass es sehr, also natürlich noch sehr wenig, egal eigentlich in welcher Altersklasse wir uns befinden, so ein Bewusstsein dafür gibt. Also wie gesagt, mein Bewusstsein kam jetzt auch nicht so plötzlich, sondern durch, ne, von außen Menschen, die mich angesprochen haben, auch aus dem privaten Umfeld, ne, wo die gesagt haben, okay, gut, du stehst ja für etwas. Und wenn du es zu Ende denkst, kannst du eigentlich gar nicht dieses Antipatriarchale nicht umgehen, sondern du musst dich damit beschäftigen einfach, ne, so. Und ich glaube, so wie du es jetzt wahrgenommen hast, ne, dann in dem genannten Beispiel merke ich so, dass es ja auch Räume braucht, um ja diese Wahrnehmung auch zu fördern, zu schärfen, weiterzuentwickeln, weil es gibt Menschen, die, wie ich gesagt habe, ne, also die meisten bei uns, die ehrenamtlich sind, sind einfach sehr aktivistisch, mehrheitlich weiblich, queer. Und sie kommen mit einem Wissen, mit einer sehr auch absolut verständlichen Klarheit an und fordern am Ende des Tages fordern sie nach Gleichberechtigung und Respekt. Und das wirkt in manchen Ohren von einigen Menschen auf diesem Planeten so, als würden sie irgendwas fordern, was total abstrus wäre, also als würden sie irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen, was aber gar nicht das Thema ist. Ja. Und deswegen ist es so, wo ich merke, so, da ist einfach so diese Distanz, ne? So, und dann ist dann immer dann, wenn es darum geht, diese Forderung ernst zu nehmen, dass dann auf die Gefühle derer eher geachtet wird, von denen, die von dem System profitieren, als auf die Gefühle von denen geachtet wird, die eigentlich seit, ja, mehreren Generationen gar nicht von diesem System profitieren und auch nicht profitieren werden, wenn es so weitergeht. Deswegen, also ich verstehe so diese Schwere in dem Thema und gleichzeitig, wenn ich so nach vorne gucken möchte oder auch das auch so verstehe, dass wir hier alle nach vorne gucken möchten, ne, in Verbindung miteinander, dann ist es so, dass es für mich wichtig ist auch zu gucken, okay, gut, wo können wir Räume schaffen, wo wir erstmal überhaupt uns diesem Thema annähern. Und es muss ja nicht immer gleich der ganz große Raum sein und auch nicht gleich die Bühne sein. Es kann auch vielleicht einfach ein Raum sein, wo ich wirklich nur mit Jugendlichen, mit männlich gelesenen Jugendlichen in einem Raum bin und einfach dieses Thema anspreche. Ja. Also jetzt nicht dieses Thema explizit anspreche, aber generell das Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit, sensible Männlichkeit, also verschiedene Männlichkeitsideale einfach aufmache. Und da haben wir einfach nicht nur in der Gesellschaft, aber auch gerade in unserem Bildungssystem gibt es da wenig bis, also ich kenne ein paar Initiativen, aber gibt es da sehr wenig Begleitung bei diesem Thema, weil die Orientierung ist ja das, was uns ja auch formt, ne? Also bei mir war es halt so die Kirche oder auch meine Zeit als Pfadfinder, als ich jung war, ne, habe ich auch gemerkt, okay, gut, ich möchte halt gerne in die Natur gehen, ne? Bin ich Pfadfinder geworden, so jetzt paar Jahre später, oder Jahrzehnte später, habe ich eine Organisation, wo ich, ne, so junge schwarze Menschen gerne in die Natur bringen würde. Und gleichzeitig merke ich aber halt, wenn wir vielleicht auch nochmal Räume schaffen für junge Menschen, die Allyship auch fördern, die ja eine, sag ich mal, positive Zukunftsvision auch dann kuratieren oder zumindest möglich machen. Ja, so, dann ist es ja ein Raum, wo ich eher gerne reingehen würde oder auch das Gefühl habe, wo auch die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich zu äußern, als wenn ich einfach diese Forderung nenne und sage, so, guck mal, du bist XYZ, ich möchte, dass du das jetzt machst, weil Gleichberechtigung, das stimmt ja auch alles und es ist auch richtig, aber das fehlt diese Zwischenschritte, die gar nicht in der Verantwortung von diesen Menschen liegt, diese Forderung stellen, weil die Forderung aus meiner Sicht sehr legitim ist und auch zu Recht, alles stimmt. Wie holen wir die Personen ab, die eigentlich noch gar nicht in dem Bewusstsein sind, dass sie Teil des ganzen Problems sind und dass sie aber dann auch Teil der Lösung sein können oder werden können?
Ja, das ist die ganz große Herausforderung, ne? Und ich habe es gestern noch so im politischen Kontext so gesehen. Es gibt ja auch immer so Hardliner, die du wahrscheinlich nicht irgendwie wirst umstimmen können, ne? Dann gibt es aber eben noch so eine Gruppe von Menschen, die du aber noch erreichen kannst, ne, mit solchen Botschaften und die du noch zum Umdenken eben bewegen kannst, ne? Wie du ja auch von dir erzählt hast, ne, dass du eben offen warst, ne, dafür den Weg zu gehen, ne? Und das sind die Menschen, auf die man sich dann konzentrieren sollte, ne, wo man weiß, ne, da kann man noch irgendwo ein Umdenken oder jemanden zum Umdenken anregen, ne? Und da denke ich auch, da liegt ganz viel Potenzial drin, ne? Und ja, was ich eben auch spannend finde in deiner Arbeit, du hast ja eben viel mit jungen Menschen zu tun, ne, wie man eben jungen Menschen das mit auf den Weg geben kann, ne? Und eben auf beiden Seiten, sowohl den weiblich gelesenen jungen Menschen, ne, den eben, ne, vermitteln kann, dass es eben so zwar Rollenbilder gibt, die aber ja gesellschaftlich gemacht sind, sie ihr Leben leben dürfen, wie sie wollen, völlig unabhängig von irgendwelchen patriarchalen Erzählungen, ne, und dann eben auch bei jungen männlich gelesenen Personen, ne, eben zu sensibilisieren, ihr werdet auf eurem weiteren Lebensweg vielen sehr schädlichen Überzeugungen über den Weg rennen, was Männlichkeit bedeutet, ne, und ja, lasst euch davon nicht einfangen, ne, und ja, kommt bitte niemals auf die Idee, ihr wärt irgendwie mehr wert oder hättet mehr Macht oder Gestaltungsmacht als eure weiblich gelesenen Mitmenschen. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn ergeben.
Ja, es hat sehr viel Sinn ergeben. Und ich meine, ich komme ja so ein bisschen auch aus der Bildungslandschaft, habe auch zwischendurch auch noch in der Schule unterrichtet, 2 Jahre. Und ich glaube, so das, was du gesagt hast, ist ja eine Lernerfahrung, ne, so, die ich dann mache. Und die Frage ist, wie gestalte ich diese Lernerfahrung, wenn ich da vorne stehe? Also hast jetzt nicht so gesagt, aber wenn ich da vorne stehe und das denen erzähle, wie das so läuft, dann denken sie so, okay, gut, was hat der eine denn nochmal erzählt? Worum ging es eigentlich? Aber wenn ich es erlebe, das heißt, wir sind ja auch bei uns, ne, es gibt ja in den Naturcamps sehr viel um Erlebnis und naturpädagogische Methoden, die wir da einsetzen. Und auf der Erlebnisebene, das ist so das Entscheidende für uns auch, dass sie erleben, okay, hier entscheiden, anders als ich es kenne, gibt es hier Entscheidungsstrukturen, Partizipationsstrukturen. Also anders als ich es kenne, gibt es diese Strukturen der Teilhabe und die ist dann wirklich inklusiver, als ich es bisher kenne. Und ich glaube, das ist so das, was bei uns so wichtig ist, dass wir, auch wenn wir natürlich erstmal unsere Zielgruppe haben, auch da gibt es natürlich auch Ismen, ne? Also innerhalb von allen Communities gibt es verschiedene Ismen und Sexismus ist, glaube ich, omnipräsent, sowieso in überall auf der Welt. Und da, ich glaube, da sind wir uns einig, so irgendwie. Und deswegen ist es so, dass es wichtig ist, einfach zu sagen, so, okay, gut, wir sind zwar hier in einem rassismusfreien Raum, gleichzeitig gibt es hier andere Ismen, die wir angehen bei uns, bei MPOKA, weil es wichtig ist, dass wir auch das angehen, weil natürlich gibt es Verschränkungen von, ne, also intersektionale Verschränkungen, aber nur das klingt immer sehr abgehoben, intersektional. Was heißt es denn konkret? Also konkret heißt es ja, ich müsste ja das erlebbar machen, dass es möglich ist, sexismus-sensible Räume zu schaffen. dann auch mit jungen Menschen? Und wie schaffe ich das, indem sie einfach sehen, okay, da steht nicht immer dann X Chromosomen oder ne, so vorne und erzählt was die ganze Zeit, sondern da es gibt verschiedene Menschen, die anleiten, die unterschiedliche Geschlechtsidentitäten haben. Es gibt tatsächlich auch nicht nur das, sondern es gibt dann auch Menschen, die, wo denen ich mich auch sehen kann, also Vorbilder, wo ich mich einfach dann sehen kann. Ne? Und das sind so Elemente, die wir versuchen bei uns einzubauen, damit es auf der Erfahrungsebene funktioniert einfach. Mhm. Und sie dann durch dieses erfahrungsbasierte Lernen irgendwann diese Verhaltensänderung dann unbemerkt dann spüren oder dass das einfach dann unbemerkt eintritt. Aber das ist ein sehr langer Prozess, wollte ich mal sagen, weil so nach vorne kommen in der Schule und sagen so, liebe Kinder, das ist ganz böse, mach das nicht. In der Regel machen die genau das, was du dann verbietest.
Also spannend finde ich, dass du jetzt mehrfach auch gesagt hast, ne, dass ihr viele queere Menschen habt. Und ich finde, queere Menschen, von denen kann man so viel lernen, weil sie einerseits eben, um so das Leben zu leben, das ihnen entspricht, ne, natürlich auch eine Menge Stärke an den Tag legen mussten, ne, aber auch irgendwo, ja, auch im Kopf, ne, so diese Rollenbilder und dieses heteronormative Ding zu durchbrechen, ne, das braucht auch ganz viel. Und es ist auch ganz viel völlig neue Perspektive, ne, auf diese Rollen, beziehungsweise auch dieses, ne, Durchbrechen von Rollen, ne, Rollen auch wirklich aufzulösen, ne, und das, da finde ich, steckt so viel Potenzial drin in diesem Blick auf die Welt, auf Menschen, auf Geschlechter, ne, was uns unglaublich weiterbringen kann. Auf der anderen Seite eben auch von Menschen, die irgendwo so sich in ihren Rollen zu Hause unsicher fühlen, ne, irgendwo bei denen entfaltet das ganz viel Bedrohungspotenzial, ne, weshalb man dann auch eben so dieses gewaltvolle Zurückdrängen, diese Diskriminierung dann auch wieder auf der anderen Seite sieht, ne? Aber ich finde, da steckt so viel kreatives Potenzial für positive gesellschaftliche Entwicklung drin, ne? Die Menschen uns weitergeben können, ne?
Ja, und da muss ich auch nochmal dran denken, was du meintest, Anthony, sozusagen, wessen Gefühle und Verletzungen stehen dann im Vordergrund, ne? Und wie du sagst, oft durch diese Abwehrmechanismen geht es dann drum, wie können wir jetzt die Person, die eigentlich Macht abgeben muss, möglichst freundlich und liebevoll abholen, obwohl ja meistens von diesen Personen oft ja unbewusst ganz viel Gewalt ausgeht, ne? Aber die Forderung nach Veränderung, die soll bitte ganz lieb und vorsichtig und mit ganz viel Zeit und bloß ohne Verletzung. Also da ist auch da ist so ein krasses Ungleichgewicht, wessen Gefühle und Schnelligkeit und Veränderungswillen da in den Mittelpunkt gestellt werden, ne? Also auch mir wird ja ständig gesagt, ja, deine Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit ist total richtig, aber das braucht halt Zeit und das darfst du nicht zu radikal in Anführungsstrichen machen, sondern das muss alles miteinander und alle müssen mitgenommen werden. Und ich stelle mir auch die Frage so, sorry, mich hat noch nie jemand mitgenommen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen sozusagen, ne? Das Patriarchat übt wahnsinnig viel Gewalt die ganze Zeit aus, aber die Abschaffung, und ich will natürlich keine gewaltvolle Abschaffung, aber die Abschaffung soll total freundlich, mitnehmend und liebevoll sein, damit sozusagen die Menschen, die gerade ganz viel Macht haben, bloß nicht zu sehr herausgefordert werden. Und da irgendwie einen Mittelweg zu finden oder einen Weg zu finden, der auch diese Belastung ein bisschen ausgleicht, finde ich, ist für mich eine Grundvoraussetzung, um da dran was zu verändern. Und auch mir passiert es nach wie vor natürlich, dass ich selber so Abwehrmechanismen an mir habe in Situationen, wo ich Macht ausübe. Aber da zu sagen, ja, das wird unangenehm, wenn Menschen von mir eine Veränderung einfordern und mit der muss ich umgehen. Und die Forderung kann nicht sein, du musst das bitte so machen, dass es mir trotzdem die ganze Zeit weiter gut geht. Ist für mich auch ein grundlegender Aspekt davon. Und dabei ist es ja gut, wenn wir uns in unterschiedlichen Rollen erleben, ne? Und erleben, wie es ist, wenn uns diese, ich nenne es jetzt einfach mal Gewalt, ich meine damit nicht nur körperliche Gewalt, sondern alle Formen von Gewalt, die in Räumen ausgeübt wird, die selbst zu erleben und dann zu gucken, okay, wo übe ich die aus? kann ich sie verändern? Und da ist auch für mich Allyship, ne? Da, wo ich Macht habe, wo kann ich die einsetzen, um was zu verändern? Und dabei zu sagen, ja, das wird herausfordernd für uns alle. Und ja, wahrscheinlich werde ich dir unangenehme Sachen sagen müssen, die du nicht hören willst. So.
Ja. Und andersrum auch, ne? Dass auch mir dann unangenehme Sachen dann widerfahren, ne? Ja. Also so auf beiden Seiten oder auf allen Ebenen in allen Richtungen wird es unangenehm, aber und auch gleichzeitig sehr transformativ sein. Also Transformation klingt ja immer sehr abstrakt. Was heißt das schon? Mhm. Aber transformativ im Sinne von, du entdeckst einfach dann auch Anteile in dir, die du vorher einfach nicht entdecken konntest, weil darüber ein Deckmantel des Schweigens gelegt worden ist, sage ich mal, und bewusst vielleicht dann durch deine Erziehung oder durch Erfahrungen, die du gemacht hast, und dann merkst du, okay, ne, also ich lerne ja unheimlich viel von diesem Prozess, was du auch meintest, ne, also, ne, also es gibt Menschen, die ich als Vorbilder sehe, ne, also jetzt, ob sie jetzt durch ihre Lebenserfahrung dann auf die Idee gekommen sind, einfach dann, ja, zu zeigen, so wie sie sind. Ja, so. Und es gibt Menschen, die zeigen, so wie sie sind, ohne darüber nachzudenken, dass es Mut erfordert, weil genau das System ja auch das begünstigt, dass sie so sind, wie die Norm sein soll. Mhm. Und wenn du außerhalb der Norm fällst, was auch immer diese Norm ist, aber wir wissen ja alle, was so ein bisschen Normvorstellungen sind in unserer Gesellschaft, wer dazu gehört, wer Macht hat, so die ganzen Vorstellungen sind ja alle noch sehr veraltet. Und gleichzeitig erleben wir eine Gesellschaft, die andererseits, wie Aladdin Al-Mafalani sagt, ne, so im Misstrauen, ne, so Misstrauensgesellschaft irgendwie auch sich langsam entwickelt, weil das ist ja so ein bisschen auch der Prozess, wo Menschen merken, okay, irgendwie sind die anders. Und irgendwie sind die anders und dann gibt's diese Leute. Das heißt, also die Menschen merken, es gibt durchaus keine Normen. Mhm. Und die Reaktion ist dann in diesem Kontext dann, was er dann beschrieben hatte, fand ich auch sehr gut in seinem Buch, so ein Misstrauen, dass Misstrauen einfach dann so der Nährboden ist, dann vielleicht für Spaltung. Aber die Reaktion könnte aber auch sein, dass es nicht nur Misstrauen ist, sondern dass du sagst, ey, es ist vielleicht nicht new normal, aber das ist einfach natürlich, das ist unsere Natur. Also es ist einfach das, was wir auch Teil von sind. Also wir als Menschen sind Teil der Natur und die ist maximal vielfältig. Und auch da gibt es, wenn es um Geschlechteridentitäten geht, ne, da müssen wir uns umschauen, wenn wir dann hören, wie es dann eigentlich auch dann so bei unterschiedlichen Lebewesen aussehen und dass eigentlich diese ganze Vorstellung von Patriarchat und Heteronormativität, das fällt wie ein Kartenhaus an sich zusammen, wenn man das versteht, dass es eigentlich, dass wir Teil der Natur sind. Und wenn wir das lernen, also das Wissen haben, okay, wie funktioniert es eigentlich in der Natur, dann ist es halt nicht die Dominanz von, ja, einer Geschlechtsidentität, die dann einfach dann alle anderen in den Schatten stellt.
Ja, und ich meine, in einer offenen Gesellschaft, wo man eben ja alle respektiert und wertschätzt, ne, dann weiß ich nicht, müsste einem doch auch klar sein, das zählt dann ja auch für mich, ne? Also warum man dann eben so dieses Streben nach Vielfalt, nach ja, einer offenen Gesellschaft dann so als Bedrohung versteht, ne? Aber ja, das ist irgendwo so dieses, viele Menschen haben dann irgendwo so das Gefühl, ja, weiß ich nicht. Das würde dann aber für sie allein nicht gelten oder für ihren Lebensweg nicht gelten. Ja, aber es ist natürlich so, dieses aus sehr festen Strukturen sich herauszubewegen. Ja, das ist eine große transformative Aufgabe für eine Gesellschaft, ja.
Aber ja, eben auch die Möglichkeit, die da drin steckt, ne? Und also vieles, was wir heute hier besprochen haben, zeigt ja, wo wir das fast jeden Tag im Alltag irgendwo ein bisschen machen könnten.
Ja.
Genau. Wir haben viel über die transformative Kraft von Räumen und von Veränderungen in uns selbst und in der Umwelt und den Räumen, die wir gestalten, uns heute unterhalten. Und ich fand es super spannend, von dir zu hören, Anthony, wo du bist auf deinem Weg, der ja, wie ich dich richtig verstehe, noch mittendrin ist, wie bei uns allen. Mir hat es großen Spaß gemacht, hat auch bei mir nochmal neue und wieder aufkommende Reflexionen mit sich gebracht. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke für die Einladung und für den Austausch.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, für die großartige Arbeit, die du machst.
Bis zum nächsten Mal bei In Verbündung.
Genau. Bis dann.
In Verbündung.